Augsburg liegt ja eigentlich in Bayerisch-Schwaben. Aber das heißt fein noch lang nicht, dass wir Schwaben sind. Oder gar Bayern. Na, der Augsburger an sich, das ist nämlich der nördlichste Römer überhaupt. Ja, so ein sonniges Gemüt könnte er haben, wenn er nicht Augsburger wäre.
Der Augsburger ist sehr, sehr sparsam und ein bisschen zurückhaltend oft. Und er mault da gerne ein bisschen rum.
Na, geizig ist der Augsburger nicht, weil der Augsburger ist ja kein Schwab. Aber der Augsburger braucht halt auch nichts.
Einst gingen in Augsburg Kaiser und Könige ein und aus. Augsburg war freie Reichsstadt, größer und mächtiger als München. Sitz der Fugger und Welser, die ihre Handelsbeziehungen in der ganzen Welt unterhielten und einen unerhörten Reichtum in die süddeutsche Stadt brachten. Daran erinnert die Kaisermeile Maximilianstraße mit ihren prächtigen Stadtpalästen, Bürgerhäusern, dem Rathausplatz und den Sakralbauten St. Ulrich und Hoher Dom. Doch diese Hochterrasse fällt abrupt ab zur Handwerker Altstadt. Hier lebten die Arbeiter und Tagelöhner, die Normalverdiener und die Armen. Sie eilten zielstrebig durch die eng gepflasterten Gassen, zwischen schmalen spitzen Häuschen und über Brücken. Das ist die Stadt meiner Großmutter. Ich selbst bin hier geboren und aufgewachsen und kehre mit einem Jahrzehnt Abstand an Erinnerungsorte zurück. Das pulsierende Herz Augsburgs sitzt am Rathausplatz. Das Rathaus hat der Augsburger Stadtbaumeister Elias Holl im Stil der italienischen Renaissance errichtet. Am Giebel der weiß- und sandfarbenen Fassade des prachtvollen Gebäudes prangt der doppelköpfige Reichsadler. Daneben ragt wie ein Campanile der 70 Meter hohe Perlachturm auf. Zur Adventszeit beschallt er den Weihnachtsmarkt unten auf dem Rathausplatz mit Weihnachtsliedern. In langen Reihen drängeln sich Holzbuden, die mit Tannenzweigen und Lichterketten geschmückt sind. Unter ihren rot-weiß gestreiften Dächern breitet sich der betörende Duft von gerösteten Mandeln, Dampfnudeln mit Vanillesoße und Glühwein aus. Die geschäftigen Augsburger verbringen hier ihre Arbeitspausen oder gönnen sich eine Leckerei zwischen zwei Besorgungen in den Geschäften der Innenstadt. An der südwestlichen Ecke des Christkindlesmarkts, wie die Augsburger ihn nennen, steht eine einarmige, menschengroße Skulptur. Der steinerne Mann, eine Augsburger Sagengestalt, die sich Friedrich Müller-Ebert zum Paten seiner Punschschenke erwählt hat.
Ich als Augsburger Kind sehe den immer da so verwaist an der Schwedenmauer. Fast niemand kommt hin, nur ab und zu ein Fußgänger. Und dann ist mir irgendwann halt mal die Idee gekommen, man müsste den in die Innenstadt während des Christkindlesmarkts bringen, dass die Leute auch wieder konfrontiert werden mit dem steinernen Mann. Viele junge Leute wissen das gar nicht, was das zu bedeuten hat. Ja.
Und dann erzählt er die Geschichte, die sich tief in meine Erinnerung eingegraben hatte. Meine Großmutter erzählte sie immer wieder, wenn wir die steilen Treppen an der Schwedenstiege hinaufgingen ins Domviertel. Mir wollte nicht einleuchten, warum der Mann so dumm war, sich von der Stadtmauer schießen zu lassen, wo er danach als Steinskulptur einen Ehrenplatz gefunden hat.
Der steinerne Mann war im Mittelalter und wir waren feindlich belagert. Die Stadt haben nichts mehr zum Essen gehabt und uns ging alles aus, Brot, und es war der Bäckermeister Hacker. Hat er geheißen, und der stieg dann mit dem letzten gebackenen Laib Brot auf die Stadtmauer und hat den Schweden gezeigt, dass wir noch genügend zum Essen haben, und hat ihn den Kopf runtergeschmissen oder den Laib, und dann haben sie die Arme und die Füße, also er kam zu Tode, abgeschossen. Und seitdem ist er eigentlich so ein kleiner Nationalheld in Augsburg.
Ein wirklicher Nationalheld, der weit über die Grenzen seiner Geburtsstadt bekannt wurde, ist Bert Brecht. Die ersten 22 Jahre seines Lebens hat der Dichter in Augsburg verbracht. Seine Frühwerke Baal und Trommeln in der Nacht schrieb er in der Dachkammer seines Elternhauses. 1940, als Brecht längst nicht mehr hier lebte, schrieb er eine Erzählung mit dem Titel Augsburger Kreidekreis. Die Schlüsselszene spielt im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses, ein repräsentativer Raum, der mit 2,5 Kilo Gold ausgestattet ist. Die Stadtführerin Regina Thieme deutet auf eine Rosette aus verschiedenfarbigen Marmorsteinen in der Mitte des prunkvollen Saals. Hier fällte in Brechts Erzählung der Richter und Augsburger Bürgermeister sein salomonisches Urteil. Über eine reiche Patriziersfrau, die ihr Neugeborenes während des Dreißigjährigen Krieges zurücklässt und es Jahre später von der fürsorglichen Magd, die sich des Kindes angenommen hatte, zurückfordert.
hört sich das also an, was die Frauen zu sagen haben, und sagt, das ist jetzt ganz einfach, wir machen hier einen Kreis, und das muss man sich jetzt hier so vorstellen, hier in der Mitte ist ja schon so ein Kreis aus Marmor, und da stellen sie das Kind rein, die Mütter müssen sich also auf Armeslänge von dem Kind entfernt hinstellen, und dann sagt er auf los, müssen sie beide an den Ärmchen reißen, und wer stärker ist, hat er gesagt, dem gehört dann das Kind. Und die leibliche Mutter, die reißt es brutal weg. Die Magd mag das natürlich nicht, dass dem Kind wehgetan wird, und lässt es sofort los. Und dann sagt der Richter, jetzt sehe ich ja, wer die richtige Mutter ist, weil die richtige Mutter würde dem Kind nie ein Leid tun und niemals, dass es Schmerzen erleidet. Also eine biblische Geschichte, die er hier verwendet, das hat er sehr gern getan.
Die Helden Brechts sind die armen Leute und die Verlierer. Und denen hat sich sogar der große Sohn der Stadt verschrieben, Jakob Fugger, der Reiche. Nicht nur Päpste und Kaiser hat er finanziert, sondern für bedürftige Augsburger eine Sozialsiedlung errichtet, die Fuggerei. Unterhalb des Rathauses steht die kleine Stadt in der Stadt, die den Armen seit 1523 bis heute Obdach gewährt. In langen Reihen stehen schmale, spitze Häuschen mit ockerfarbenen Fassaden und grünen Fensterläden. Eine eigene Stadtmauer und Eingangsportale, die nachts geschlossen werden, trennen die Fuggerei von der Stadt. Die Mieter, darauf legt die Fuggersche Stiftung bis heute Wert, müssen noch immer die Bedingungen des Stifterbriefs erfüllen. Augsburger Bürger sein, katholisch, einen guten Leumund haben und täglich drei Gebete für Jakob Fugger sprechen. So tut es auch die Rentnerin Maria Neher, die vor 10 Jahren eine Wohnung in der pittoresken Siedlung bezog.
Ja, Miete zahle ich eigentlich einen ganz geringen Betrag, das ist wie Obolus, also 88 Cent. Ich habe eine Wohnung gehabt, da hätte ich 400 Euro Miete zahlen, das könnte ich nicht machen. Naja, Gott, viele haben das auch nicht, die gehen halt aufs Sozialamt, aber ich habe halt das Glück gehabt, dass ich da einen Platz gekriegt habe.
Sie hat, so wie alle 150 Bewohner der 67 Häuser der Fuggerei, ein Bildnis des Stifters in ihrer Stube hängen. Beten tut sie heimlich, wie sie sagt. Die 88 Cent Miete im Jahr entsprechen dem rheinischen Gulden, den die Fuggersche Stiftung seit dem 16. Jahrhundert von den Bewohnern verlangt. Waren es früher hauptsächlich Rentner, die hier lebten, werden inzwischen auch jüngere Leute in der Fuggerei sesshaft. Bedürftige katholische Augsburger gibt es heute wohl in allen Altersschichten. Seit 3 Monaten nimmt die fürstlich und gräfliche Stiftung 2 Euro Eintritt zur Fuggerei. Sie begründet diesen Schritt mit den hohen Kosten für den Erhalt der Siedlung. Und man sieht es auch. Der Zahn der Zeit nagt an den Dachgauben, Risse durchziehen die Mauern, Putz bröckelt von den Fassaden. Kaum weniger berühmt als die Familie der Fugger sind die Marionetten der Augsburger Puppenkiste. Die Verfilmung zahlreicher Geschichten vom Urmel, Jim Knopf oder Monty Spinneratz hat dem Puppentheater im Heilig-Geist-Spital weltweiten Ruhm gebracht. Heute wird vor 200 Kindern das Märchen vom kleinen Muck gegeben. Gerade hat er im Keller von Frau Ahavzi die Zauberpantoffeln gefunden.
Hey, wie das kribbelt in den Pantoffelchen. Ich bin gar nicht müde mehr. Das Gehen macht mir Spaß. Großen Spaß. Heidenspaß. Immer schneller. Was ist das denn? Die Pantöffelchen, sie laufen von alleine. Und ich muss mit. Ich muss mit. Die Pantöffelchen, sie laufen von alleine. Und ich muss mit. Muss mit. Mit. Mit.
Während die Zuschauer gebannt auf die Bühne starren, wirbeln hinter der Bühne 12 Puppenspieler auf exakt abgezirkelten Wegen. Auf der Spielbrücke in 2,5 Metern Höhe stehen 5 Personen, die über die Brüstung gebeugt die Fäden der Holzpuppen in den Händen halten und ihnen mit einem Fingerstreich Leben einhauchen. Während der kleine Muck schon zum Wettlauf gegen die Diener des Sultans antritt, laufen auf der Probebühne die Vorbereitungen zum Kabarett. Einem Nummernprogramm aus Polit- und Lokalsatire, Musiknummern und lustigen Späßen. Es ist ab Silvester in der Puppenkiste zu sehen und wie jedes Jahr restlos ausverkauft. Theaterleiter Klaus Marschall ist der Enkel des Theatergründers Walter Oehmichen und spricht den Kasperl, der in breitestem Augsburger Dialekt seine Witze reißt.
Der Kasperl, mei, das ist halt ein bisschen Kasperl. Ein kleines bisschen auch Augsburger, weil ich brauche ja auch nichts. Aber ansonsten, ich bin kein Politiker, obwohl ich ein Holzkopf bin. Aber ich sag's euch, ich hab mich gut gehalten. Solange mit Holz würden wir fernbleiben.
Die Römer sind die eigentlichen Väter der Stadt. Im Jahr 15 vor Christus gründeten sie Augusta Vindelicum am Zusammenfluss von Lech und Wertach. Also gab es Augsburg auch schon im Jahre 0, als Kaiser Augustus die große Volkszählung anordnete, die Maria und Josef nach Bethlehem führte. Die bedeutende römische Handelsstraße Via Claudia verlief ungefähr dort, wo heute die Maximilianstraße ist. Von St. Ulrich aus, dessen hoher Zwiebelturm mit dem goldenen Kreuz den Augsburgern die Stunde schlägt, führt die Prachtstraße bis zum Rathausplatz. Noch heute sieht man dort die Stadtpaläste der Augsburger Patrizier, wohlhabender Kaufleute und Handwerker. Fassaden aus dem Barock und Rokoko dominieren das Bild. Jetzt sind leuchtende Engelsfiguren über die Flaniermeile gespannt, die lautlos in Trompeten pusten. Die schicken Geschäfte und Cafés sind in ein festliches Weihnachtskleid gehüllt, aus Tannenzweigen, Kränzen, Lichterketten und Weihnachtsbäumen. Am Moritzplatz tragen die Jugendstil-Skulpturen am Lichtspielhaus Kapitol neckisch rote Weihnachtsmannmützen. Hier treffe ich Christian Laubmeier, einen Kenner des Augsburger Nachtlebens. Er sagt, Augsburg habe genau die richtige Größe mit seinen 270.000 Einwohnern. Nicht zu klein und nicht zu groß. Man sei schnell im Grünen und könne die Strecken in der Innenstadt locker mit dem Fahrrad zurücklegen. Doch das strenge Konservieren der Geschichte und Schätze aus der Römerzeit und dem Mittelalter empfindet er als zu einseitig.
Die Stadt ist tatsächlich gelähmt durch ihr so starkes Festhalten an dieser Vergangenheit. Und sie hätte ja eine andere Vergangenheit, eben die industrielle Vergangenheit, die noch nicht so lange zurückliegt und die eigentlich Augsburg geprägt hat in der heutigen Zeit. Und das, was da wirklich als Mittelalter noch da ist, das ist viel zu wenig. Das sind nur Ideen, das war vermutlich eine furchtbare Zeit, die man heute nur idealisiert, weil Augsburg groß war, weil Augsburg größer war als München selbstverständlich, weil die Kaiser und Päpste hier außen eingegangen sind. Aber daran kann man heute nicht mehr festhalten.
Wir gehen auf einen Drink ins Kapitol. Das ehemalige Kino aus den 20er Jahren musste vor 8 Jahren den Betrieb einstellen. Der Druck der Multiplex-Kinos war zu groß geworden. Das hölzerne Kassenhäuschen im Eingangsbereich erinnert noch an die frühere Nutzung. Heute befindet sich im lichten Saal mit dem geschwungenen Balkon ein angesagtes Szenelokal. Trotz der von Laubmeier beklagten rigiden Stadtpolitik in Sachen jüngerer Kultur hat sich in Augsburg eine lebhafte Musikszene etabliert. Seit 20 Jahren findet hier alljährlich der Nachwuchswettbewerb Band des Jahres statt. Und als Nachfolger für das unerhört erfolgreiche Festival X-Large, das im 3-Jahres-Rhythmus stattfand, gibt es jetzt jedes Jahr Pop City. Hinter beiden Musikveranstaltungen stecken der Macher des Stadtmagazins Neue Szene, Walter Sianos, und Sebastian Kochs. Früher haben sie selbst Musik gemacht, heute stehen die Männer als Organisatoren und Netzwerker hinter der Bühne. Kochs, ein gebürtiger Göttinger, der seit 25 Jahren in der Stadt lebt, glaubt daran, dass das kreative Potenzial der Augsburger Musikszene sich seinen Weg zur Öffentlichkeit selbst bahnen wird.
Ich glaube, auch die Szene, die subkulturelle Szene in Augsburg, die junge Szene, egal welche, lebt ein bisschen davon, dass hier ein zementiertes Bollwerk von großen Geschichten, angefangen von den Römern bis zu den Fuggern und so weiter, sehr wie so eine Betonplatte auf allem drauf liegt und die jungen Pflanzen sehr wenig Möglichkeiten hatten, so eine städtische Beachtung zu finden. Deswegen haben sie angefangen, sich selber miteinander zu vernetzen und ein eigenes Netzwerk zu bilden. Also momentan die unzweifelhaft 3 Großen in Anführungszeichen sind einmal Roman Fischer, der jetzt gerade ein Album rausgebracht hat. Da gibt es Nova International, die eigentlich so die Vorreiter von dieser neueren Strömung waren, und Anayo, die im Februar ausgewählt wurden für diesen Bundesvision Song Contest von Stefan Raab. Man mag halten davon, was man will, aber es ist ein Karriereschub.
Mein Stadtspaziergang endet dort, wo traditionell ernste Musik gespielt wird, im Hohen Dom. In der größten Kirche der Stadt geben die Augsburger Domsingknaben regelmäßig Konzerte. Neben zahlreichen Kunstschätzen gibt es hier einen wunderbar stillen Ort unter dem Westchor, die Krypta. Sie ist der älteste Teil des Gotteshauses und wurde traditionell als Grabstätte genutzt. In dem Kuppelgewölbe habe ich einmal am Heiligen Abend das Weihnachtskonzert gehört, während ein Lichtermeer aus Opferkerzen das Antlitz der romanischen Madonnenfigur erleuchtete. Sie trägt das Christuskind auf dem Arm.